Auch für diesen Abend sind wir dem Herrn dankbar. Ich werde mich heute Abend gleich setzen, möchte nur die herzlichsten Grüße abgeben von vielen aus Palermo. Ihr wisst ja, dort war ich einige Male und der Bruder, auf den wir große Hoffnung gesetzt haben, hat doch vorgezogen, im eigenen Programm weiterzumachen und konnte sich doch nicht ganz entscheiden, das zu akzeptieren und zu respektieren, was Gott jetzt tut. Und nicht nur jetzt, sondern durch den Dienst Bruder Brennims ja schon getan hat. Meistenteils sind es Brüder, die großen Erfolg hatten, schon vorher großen Erfolg hatten. Und der große Erfolg ist dann die Auszeichnung, der Beweis, dass Gott mit ihnen ist. Wenn das so wäre, dann hätte der Papst den besten Beweis. Dann brauchte man gar nicht lange zu suchen. Dann hätten amerikanische Evangelisten, von denen ich eben gerade las, der eine sagt, er hat über eine Milliarde kassiert und davon nur einen Teil für sich genommen und haben jede Menge Zuhörer. Wenn das der Beweis wäre, dann brauchten wir das biblische Muster gar nicht in Betracht zu ziehen. Der Beweis, dass wir mit Gott und Gott mit uns ist, besteht darin, erstens, dass wir ihn und sein Wort von Herzen lieben und respektieren. Dass wir Achtung und Ehrfurcht haben vor ihm und seinem Wort. Und dann hinzukommt Achtung und Ehrfurcht vor seinen Entscheidungen. Wenn irgendjemand hört, dass Gott Bruder Brennim gerufen hat und dann ganz laut ruft, ja, Gott hat mich auch gerufen, dann ist das schon bedenklich. Das kann ja so sein. Aber wenn es so ist, dann wird eine Berufung Gottes der anderen nicht im Wege stehen, nicht ins Gehege kommen, dann wird eine harmonisch in die andere überfließen, dann wird eine die andere ergänzen, wie das mit den Diensten in der Gemeinde ist. Da, wo innere Auflehnung kommt, ist doch keine göttliche Berufung. Das kann einfach nicht sein. Da, wo göttliche Berufung ist, kommt Freude auf über das, was Gott getan hat. Da ist Übereinstimmung, da ist Mitgehen, da ist doch kein Neid und keine Eifersucht. Nein, da ist völlige Zustimmung. Nun, ich bin ehrlich, ich habe ja die allgemeine Situation schon vorher gekannt und habe nur mit etwa 30, 40 Leuten gerechnet. Und siehe, das waren bestimmt über 400 Leute gekommen. Über Erwarten hat Gott gesegnet, hat geholfen, hat sein Wort geschenkt. Und insgesamt darf ich wohl sagen, dass Gott einen Durchbruch geschenkt hat. Selbst unter den einzelnen Gruppen, die ja auch in verschiedene Richtungen gingen, wird's vielleicht von jetzt an anders sein. Manchmal sind's Kleinigkeiten. Und die Menschen haben es irgendwie missverstanden. Und schon entsteht eine neue Richtung, ohne dass es die göttliche Richtung ist. Und wenn wir etwas vermeiden wollen, dann ist es jede eigene Richtung. In dem Moment, wo wir eine eigene Richtung einschlagen, sollten wir aufhören. dann ist es Zeit, vorher aufzuhören. Wir wollen nur eine Richtung, und das ist die göttliche Richtung. Nur einen Weg, und das ist der Weg Gottes. Nur eine Wahrheit, und das ist sein Wort. Aber ich habe da einem Bruder in einem kurzen Gespräch helfen können. Es ging um die 7 Donner. Und ihr wisst ja, die Menschen konzentrieren sich nicht auf das Wort, um davon zu essen und sich zu stärken. Sie konzentrieren sich auf Spezialitäten. Als ob da irgendwie ein Geschäft wäre mit Delikatessen angeboten oder Spezialitäten. Und man lässt die Hauptmahlzeit aus und wartet nur, ob da irgend diese Spezialitäten kommen. Dann ging es um die 7 Donner. Und ich sagte, Bruder, ich habe mir 32 Zitate aufgeschrieben. Und wenn du mich fragst, was darin gesagt wurde oder was sie bedeuten, dann kann ich es dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was da gesagt wurde. Und was soll ich euch sagen? Innerhalb von ein paar Minuten war auch das geklärt. Denn die Brüder haben zum Teil Aussprüche genommen, die sich gar nicht auf die 7 Donner aus Offenbarung 10 bezogen haben, sondern auf das Erlebnis, das Bruder Brenhim ja vorher in einem Gesicht gesehen hatte, nämlich am 22. Dezember 1962, als sich da eine Klette, wer kommt vom Lande, wer weiß, was eine Klette ist, wer vom Lande kommt, weiß, wie unangenehm das ist, wenn sich eine Klette sich da am Hosenbein festsetzt. Und Bruder Brenhim hatte im Gesicht gesehen, als er sich bückte, um diese Klette wegzunehmen, erscholl ein Getöse, das 7-fach war. 1 Donner in 7 Etappen. Und darauf nimmt er Bezug und sagt sogar, ja, Life Magazine und Time Magazine haben über die 7 Donner berichtet. Und alle sagen, ja, das sind dann da die 7 Donner. Dabei meint er tatsächlich etwas ganz anderes. Aber dadurch, dass die Leute den Hergang der Dinge nicht kennen und nicht wissen, worum es geht bei dem Ausspruch, ist es einfach eine Katastrophe zu sehen, in welch einer Weise die Dinge da durcheinander gebracht werden. Am Schluss werde ich Recht behalten, weil ich das sage, was Gottes Wort sagt. Und damit werde nicht ich Recht behalten, sondern Gottes heiliges Wort. Und wenn die Donner eher rollen sollten, ehe der Engel des Bundes seinen Fuß auf Land und Meer setzt, dann heiße ich nicht mehr Frank. Wenn die Bibel sagt, dass er seinen Fuß auf Land und Meer setzt und dann seine Hand erhebt und so weit und brüllt, wie ein Löwe brüllt, und dass dann die 7 Donner ihre Stimmen erschallen lassen, dann ist das so, spricht der Herr in seinem Wort. Da gibt es keinen Mensch auf Erden und keinen Engel im Himmel, der mich eines anderen belehren oder von einer anderen Sache überzeugen könnte. Und ich entschuldige mich dafür nicht. Ich bin ein Gebundener des Herrn. Wisst ihr, was das heißt? Gebunden an Gott, gebunden an sein Wort, an das, was geschrieben steht. Und wenn Paulus sagt, dass wir nicht über das hinausgehen dürfen, was geschrieben steht, dann wusste der Mann, was er geschrieben hat. Man darf nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht. Im Übrigen ist es auch in der Offenbarung noch einmal so deutlich oder einige Male so deutlich gesagt worden, selig sind, die da hören und die da lesen, die Worte der Weissagung dieses Buches und die das bewahren, was darinnen geschrieben steht. So habe ich es gelesen in Offenbarung 3, Vers 1. Wie hast du es gelesen? Hast du gelesen, dass man zwischen den Zeilen lesen soll? Ich nicht. Ich habe Mühe, die Zeilen zu lesen. Bruder Ross ist ein guter Leser. Er hat sich wohl geübt. Ich hast einen Kursus gemacht, Bruder Russ. Ist ja fantastisch, dass dein Sohn gut lesen kann, weiß ich. Er hat ja damals das Manuskript gelesen. Aber ich könnte es so gut und so lange gar nicht vorlesen. Deshalb bin ich immer kurz beim Lesen, wenn ich hier vorne stehe. Aber wie gesagt, es geht darum, zu lesen und zu hören, nämlich das, was geschrieben steht. Nicht die Fantasie, die darüber hinausgeht. Und bis ans Ende wird auf diesem Ort, an dieser Stätte, nichts als Gottes Wort gepredigt. Ich hatte gestern hohen Besuch. Bruder Josef Brenhim war hier, er ist noch in der Umgebung, hat sich sehr gefreut, wollte eigentlich heute Abend hier sein, hat aber gestern in Köln da wohl den Dom zu lange von außen besichtigt, anstatt von innen, und hat sich erkältet und liegt nun zu Bett. Und morgen wollen sie weiter. Er wollte heute Abend sonst hier gewesen sein. Wir hatten eine Besichtigung des gesamten Missionszentrums und ein wunderbares Gespräch. Ich habe ihm nur gesagt, geliebter Bruder, ich bin nicht dein Feind, ich bin dein Freund. Ich habe den Herrn lieb, sein Wort, und habe Bruder Brenhim geliebt und liebe die Botschaft. Aber wenn es um Dinge geht, die Bruder Brenhim persönlich gesagt wurden, über den ersten Zug, zweiten Zug, dritten Zug und verschiedene Dinge, die ihm persönlich gesagt wurden, dann habe ich weder darüber zu reden noch zu schreiben, sondern habe mit der Sache gar nichts zu tun. Persönlicher Auftrag ist und bleibt, was es ist. Und er sagt mir, Bruder Frank, ich schätze es so sehr, dass du das offen ausgesprochen hast. Man muss einfach offen zueinander sein, ehrlich zueinander sein. Keiner kann über seinen eigenen Schatten springen. Mandelträger brauchen wir auch nicht zu sein. Auf zwei Hochzeiten auch nicht zu tanzen. Immer taktvoll bleiben, aber immer ehrlich dabei. Und dann wird Gott uns helfen. Wie gesagt, wir sind über die Gesamtentwicklung, sind wir sehr, sehr froh. Nicht um unsere Willen, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich Recht behalten werde. Das nehmt bitte nicht auf die Goldwaage. Ich wollte damit sagen, Gott behält Recht und wir bleiben im Worte und somit werden wir sicherlich dann auf der rechten Seite stehen, wenn wir mit Gott und seinem Worte bleiben. Mehr wollen wir nicht, mehr können wir nicht. Gott helfe uns dazu. Ich weiß nicht, ich setze mich gleich, wusste nur nicht, ob irgendeine Frage unter dem Volke ist, die man kurz beantworten könnte. Hat jemand eine brennende biblische Frage, die wir noch beantworten könnten? Und dann wäre es doch gut, wenn Bruder Russ nach vorne kommt. Ist eine Frage in unserer Mitte? Doch? Ja, es ist natürlich so, die Heilige Schrift spricht von Wiedergeburt genauso klar wie von Geistestaufe. Sie spricht von Versiegelung, sie spricht von Ausrüstung mit Kraft, sie spricht von Leitung des Geistes, sie spricht von Belehrung durch den Geist. Wenn es um die Wiedergeburt geht, dann sehe ich da nur eine Möglichkeit, um es jetzt mal mit den Worten Bruder Brenhims zunächst zu beantworten. Er sagte, erst dann, wenn der Mensch geistgetauft wurde, ist das Werk der Wiedergeburt abgeschlossen. Ist das Werk der Wiedergeburt abgeschlossen oder die Bekehrung abgeschlossen? Erst dann, wenn der Mensch eine Antwort von Gott bekommen hat, eine direkte Antwort, dass er angenommen wurde, dass seine Buße, sein Glaube, dass seine Bekehrung, sein Hinwenden zu Gott wirklich von Gott angenommen wurde, dann gibt Gott die Antwort. Die Antwort des Menschen, der zu Gott kommt, besteht in der Wassertaufe, um alle Gerechtigkeit und den Gehorsam zu erfüllen. Wer gläubig wird und sich nicht taufen lässt, sich weigert, getauft zu werden oder sich taufen zu lassen, ein solcher Mensch ist ungehorsam. Der braucht nicht darauf zu warten, dass Gott ihm die Geistestaufe geben wird. Ihr könnt in der Bibel nachlesen, alle, die zur Apostelzeit zuerst geistgetauft wurden, ließen sich anschließend im Wasser taufen. Es ist vorgekommen, dass unter der Predigt Menschen sofort alles erlebt haben. Buße, Glaube, Wiedergeburt, Geistestaufe, Erneuerung, alles, eine ganze Bekehrung war, wenn ich die Predigt des Petrus lese, in weniger als 10 Minuten komplett. Er hatte gerade den Mund aufgetan und gesagt, euch ist alles bekannt, was im jüdischen Lande geschehen ist, mit Jesus von Nazareth, den Gott gesalbt hat, der umherging, Gutes getan hat und so weiter. Und er war gerade im Begriff, die Predigt zu beginnen und sagte, Gott hat ihn am dritten Tage von den Toten aufgeweckt, das sind wir Zeugen. Und ehe er sich versah, wurde er nicht nur Zeuge der Auferstehung, sondern wurde Zeuge, dass der Geist Gottes fiel. Der Geist Gottes fiel. Die Frage müsste ein bisschen anders gestellt werden. Ihr wisst, ich bin, obwohl ich Raum gebe, um Fragen, dass Fragen gestellt werden können, merke ich, und das sage ich jetzt nicht aus Kritik, sondern aus Wehmut meines Herzens, dass Bruder Branham, wenn ihm Fragen gestellt worden sind und er hatte keine Zeit, um sich darin zu vertiefen, dass die Antwort nicht immer den Kern getroffen hat, weil er einfach überfahren worden ist. Und es zum Beispiel eine Frage, sind die 7 Donner in den 7 Siegeln? Und dann sagt er, ja, das ist doch, worum es in den Siegeln ging. So wird ich. Aber merkt ihr, welch eine Fangfrage das ist? Er hat sie ruckzuck beantwortet. Wenn der wüsste, was heute mit einer solchen Antwort gemacht wird, er würde sich im Grabe rumdrehen. Eine andere Frage war, und das war genauso eine Fangfrage, ist in Offenbarung 20, Vers 4, die komplette Braut? Und er sagt, ja, Offenbarung 20, 4, macht die Braut komplett. Punkt. Nächste Frage. Offenbarung 20, 4, hat mit Braut überhaupt nichts zu tun. Das sind die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben nach der Entrückung, um des Zeugnisses Jesu willen. Wenn er sich Zeit genommen hätte, hätte er sagen müssen, jawohl, die Sache ist teilweise richtig, denn diese werden der Braut noch zugeschlagen, also hinzugefügt vor Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Denn alle, die vor Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches auferweckt werden, zählen zur ersten Auferstehung. Amen? Amen. Ja? Aber wie gesagt, mit einem Satz beantwortet, und die Leute nehmen jetzt die Stelle da und sagen, hier hat es der Prophet gesagt. Und wer laufend in die Mühle kommt, bin ich dann. Nicht? Aber wie gesagt, die Frage, ist die Wiedergeburt die Geistestaufe oder die Geistestaufe die Wiedergeburt, ist eine schwierige Formulierung. Der Herr Jesus hat das Wort Geistestaufe überhaupt nicht gebraucht. Er hat nur davon gesprochen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes nicht erben. 1. Petrus 1 oder 2. Petrus 1, 22, 23, wiedergeboren durch den lebendigen Samen des Wortes Gottes. Jakobus 1, Vers 18, ebenfalls, wiedergeboren durch den lebendigen Samen des Wortes Gottes. soweit ich das beurteilen kann, ist es wie folgt. Der Mensch wird vom Geiste Gottes überführt von seinem verlorenen, ungläubigen, verdammten Zustand. Ruft dann in seinem Verlorensein zu Gott um Rettung. Erkennt, dass das, was er getan hat, vor Gott nicht recht war, tut Buße, empfindet eine Reue in sich und sagt, Herr, vergib mir, und er sagt's unter Tränen, mit zerrissenem Herzen und gedemütigtem Geist. Ein solcher Mensch, der so zur Buße geleitet wird und Sündenerkenntnis bekommt, es gibt keine Buße ohne Sündenerkenntnis. Und es gibt keine Bekehrung ohne Wiedergutmachen, dass man Dinge zu ordnen und wieder gut zu machen hat, wie der eine sagte, wo ich betrogen habe, da will ich vierfach erstatten. Manches gehört dazu. Aber um bei diesem Wort zu bleiben, Wiedergeburt. Die Geburt geschieht durch das Wort und den Geist, in denen, die das Blut oder den Bund durch das Blut, die Vergebung im Glauben angenommen haben. Es gibt Menschen, die haben sich zu Gott gewandt, haben Buße getan, haben Golgatha in der Bedeutung erkannt. Ohne den göttlichen Samen des Wortes aufgenommen zu haben, um da die Möglichkeit zu schaffen, dass neues Leben überhaupt hervorkommen kann. Denn das Leben lag ursprünglich im Blute, ist aber frei geworden, als das Blut vergossen wurde, um dann den Wortsamen lebendig zu machen, um in den Einzelnen dieses neue göttliche Leben durch den Geist hervorzubringen. Das eine ist die Geburt durch den Geist oder aus dem Geiste, und das andere ist die Erfüllung mit dem Geiste. So haben wir das gesehen. Gott helfe uns, aber wahrscheinlich wird das auch so richtig sein. Wichtig ist, dass wir Gott erlebt haben, dass wir nicht mehr fragen, bin ich wiedergeboren oder bin ich's nicht. Ich sag's euch, wie es tatsächlich ist. Es läuft alles darauf hinaus, dass die Gläubigen nicht mehr glauben, die Wiedergeborenen nicht wiedergeboren sind, die Bekehrten nicht bekehrt sind, die Geistgetauften nicht geistgetauft sind. Es läuft auf eine Katastrophe hinaus. Wahrscheinlich deswegen, vielleicht war unsere Verkündigung zu flach, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist die Gottesfurcht gewichen, und der Zerbruch und der Drang zu Gott beseelt uns nicht wie irgendwann am Anfang. Wer kann sich an Anfänge erinnern? An Anfänge, an deinen, an meinen, an unseren Anfang, ja? Wie es so am Anfang war. Und wenn Petrus sagt in seinem Zeugnis, als die Juden, die Gläubigen aus den Juden überrascht waren, dass auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, da sagt er, kann wohl jemand diesen, die den Heiligen Geist ebenso empfangen haben, wie wir am Anfang das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft würden? Worum es mir eigentlich geht oder uns allen gehen sollte, wäre, dass wir eine Wiedergeburt erleben, wie sie in diesem Buch steht. Eine Wiedergeburt mit dem Resultat, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dass sich das bestätigt, und auch genauso mit der Geistestaufe. Dass wir einfach nicht vorher uns selbst zur Ruhe begeben, sondern erst dann in Gott ruhen, wenn er uns zur Ruhe gebracht hat, nach dem Wort der Schrift, meinetwegen Jesaja 28, da heißt es, man sagt, hier ein wenig, da ein wenig und so weiter. Und dann Zeile um Zeile, Wort für Wort und so weiter. Und dann heißt es, schafft Ruhe den Müden. Dies ist die Ruhe, dies ist die Rast für euch. Und dann, es ist eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Dann der Vergleich, hätte Josua sie in die Ruhe geführt, wäre keine Notwendigkeit gewesen, von einem anderen Tag zu sprechen, dass sie dann in die Ruhe geführt werden sollten. Nein, ich glaube, dass Gott es mit uns gut meint. Er will nicht, dass es einem von uns an jenem Tage mangeln würde. Und deshalb sollten wir alle, vom ersten bis zum letzten, danach streben. Eine biblische Bekehrung, biblische Wiedergeburt, biblische Geistestaufe zu erleben. Und da brauche ich keinem Menschen zu sagen, wie die aussieht. Keine Menschen. Ich brauche keinem zu sagen, wie man sie erlebt. Jeder Mensch, der gläubig wird, darf es persönlich mit Gott erleben. Jeder persönlich darf es mit Gott erleben. Machen wir eines gewiss, dass es sich deckt mit der Heiligen Schrift. Jeder, der in der Bibel geistgetauft wurde, hatte ein übernatürliches Erlebnis mit Gott gemacht. Es waren nicht nur Gefühle, es war nicht nur Freude. Es war der Geist Gottes selber. Der Geist Gottes fiel, der Geist Gottes erfüllte, der Geist Gottes sprach, der Geist Gottes wirkte, der Geist Gottes offenbarte sich. Es war nicht eine Sache, die gemacht wurde, sondern eine Sache, die mit einem geschah. Und man weiß nicht, wie einem geschieht in solchen Augenblicken. Machen wir oder sind wir dessen sicher, dass dem so ist, dass unsere Erlebnisse den biblischen Erlebnissen gleichkommen? Ich weiß, Bruder Brennim, der ja zusehen musste, wie an der Westküste Amerikas Millionen, vielleicht zwischen 4 und 6 Millionen Pfingstgläubige wohnen und wie das geoffenbarte Wort mit Füßen getreten haben. Wenn er dort predigte, musste er sagen, ihr könnt noch in der Hölle in Zungen reden. Das wird euch gar nichts nützen, es sei denn, ihr respektiert Gott und nehmt das an, was er in seinem Worte gesagt hat. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere war, er sagt, hört nicht auf zu beten. Geht nicht aus diesem Raum, da sind Räume. Und die Brüder sind da, die für euch beten werden, bis ihr durchgedrungen seid und geistgetauft wurdet. Auch da ist es absolut notwendig zu wissen, zu welch einem Publikum hat er gesprochen. Wenn ich die Heilige Schrift lese, muss ich ja auch unterscheiden, ob der Herr zu den Schriftgelehrten oder zu den Pharisäern oder zu den Jüngern gesprochen hat. Und das geht so bis auf den heutigen Tag. Man muss unterscheiden, zu wem der Herr was gesagt hat, um dann die Dinge richtig einordnen zu können. Wenn einer von uns hier zum Beispiel den Passus, den ich eben sagte, für sich anwenden würde, das wäre Unrecht. Das wäre nicht richtig. Das hat er denen gesagt, die da Halleluja und High Life gemacht haben, auf der Plattform gesungen und geklatscht, auf der Plattform in den Händen oder in die Hände, sonst mit dem Munde und so weiter, aber an Gott vorbeigegangen sind. Überhaupt gar nichts hat sie interessiert. Immer Halleluja und Praise the Lord. Nicht? Und da war Gott, der wirkte und seinen Propheten sandte. Und da haben die gesagt, dieser alte Mann, hört doch gar nicht hin. Ja, könnt euch einiges mehr sagen. Seht, man muss wissen, auch wissen, wann ein Prophet im Geiste ergrimmt. Auch das muss man wissen. Denkt an Elisa, als dort diese, wer war es, die Kinder herauskamen. Und der war, wie ich ja auch, rechtzeitig hatte der eine erweiterte Stirn. Und dann sagten die Schüler, ja, du Glatzkopf, Elia ist draufgegangen. Und warum bist du denn nicht mit ihm gegangen? Und das hat Gott nicht gefallen. Der Prophet ergrimmte. Und es sprach ihr kennt ja die Geschichte. Und was geschah? Die Bären kamen und haben die 42 Kinder auf der Stelle gefressen, umgebracht. Fragt mich nicht, wo die Bären herkamen. Ich weiß doch nicht mal, wo die Kinder herkamen. Versteht ihr? Aber Gott hat sofort Gericht gehalten, weil ein Prophet ergrimmte. Ich habe es einige Male gemerkt. Da ist Bruder Brennen im Geist ergrimmt. Er ist im Geist ergrimmt. Und als er die Sachen über Los Angeles, über die Westküste, über die Andreas-Spalte und so weiter ausgesprochen hat, erinnert euch doch da an die Worte, O du Stadt, die du dich nach dem Namen der Engel nennst und so weiter. Wenn die Wunder in Sodom und Gomorra geschehen wären, die in dir geschehen sind, stünden sie noch heutigen Tages. Und dann, man merkt es doch direkt, man muss vielleicht akustisch wahrnehmen können und die Predigt nun direkt hören. Beim Lesen merkt man ja nicht, ist er leise, ist er laut, ist er, wie ist die Tonlage? Aber beim Zuhören, das stimmt, Brüder, es stimmt wirklich, beim Zuhören kann man genau merken, ob da Gewicht auf die Sache gelegt wird und ob der Geist Gottes mit Macht da vordringt oder ob nur irgendetwas gesagt wird. Und deshalb, es gilt zu unterscheiden, wo ist was, in welchem Zusammenhang, wem gesagt worden. Das ist doch die Sache. Nehmt unseren Herrn zum Beispiel, hat er im Missionsbefehl gesagt, darum geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist oder wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden und so weiter. Denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Ist eine Verheißung, die den gläubig gewordenen gilt, stellt diesem Ausspruch Matthäus 7, 21 gegenüber. Viele werden an jenem Tage kommen und sagen, ja, er gab doch den Befehl. Dann haben sie also doch getan, was er gesagt hat, oder nicht? Er gab doch den Befehl, der Herr selber. Stimmt's? Er gab den Befehl. Und jetzt kommen Leute, die sich äußerlich nach seinem Befehl gerichtet haben und erwarten einen großen Lobpreis, dass der Herr ihnen auf die Schulter klopft und sagt, Jungs, das habt ihr gut getan, zwar mit dem Geld nicht, aber mit den Gaben, ja? Nein, er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ja, soll ich denn, wenn ich heute für Kranke bete, Angst haben, dass er mir sagt, oh, mein Jammer, jetzt zieh ich mal den Nacken ein, denn ich könnte ja zu denen gehören, die dann gesagt bekommen, weiche von mir, du Übeltäter. Also wo liegt die Grenze? Man muss genau, wie ich eben schon sagte, wissen, zu wem spricht der Herr? Um dann zu wissen, zu wem spricht er da? Hier spricht er zu denen, die er gerufen, die er eingesetzt, die er ausgesandt hat. Und mit ihnen war er, um sein Wort durch mitfolgende Zeichen zu bestätigen. Aber da sprach er doch nicht von Hausierern. Da sprach er doch nicht von Betrügern. Da sprach er von seinen Jüngern, die er selber gerufen und ausgesandt hat. In Matthäus 21 ist die Geschichte ganz anders. Da kommen Leute, meinetwegen große Evangelisten, ich kann ja nichts dafür. Und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, haben wir nicht. Der Herr widerspricht überhaupt nicht. Er lässt in ihrem Glauben. Er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch noch nie erkannt. Das habe ich hier, glaube ich, am letzten Mittwoch gesagt. Das Wort erkannt, oder eine Übersetzung hat erkannt, eine sagt bekannt. Das Wort erkannt geht ja zurück bis zum Mose 3. Er erkannte sein Weib. Bedeutet also innige Beziehung und Gemeinschaft miteinander. Und kennen bedeutet, jemanden kennengelernt zu haben. Wie dem auch alles so sei. Wahre Kinder Gottes haben beides. Sie haben den Herrn erkannt, weil sie innig mit ihm verbunden sind. Und sie kennen ihn bei Namen, wie er sie bei Namen kennt. Aber ich wollte gar nicht so tief hineindringen in die Sachen, nur zeigen, wie wichtig es ist, in der Heiligen Schrift nachzuforschen, den Zusammenhang zu sehen und zu finden, zu wissen, zu wem spricht er jetzt hier. Und dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir genau Bescheid. Schaut, es war sogar, was die Fragestellungen betraf. Ihr könnt das sehen im Neuen Testament. Es gab zweierlei Menschen, vielleicht noch mehr, die Fragen gestellt haben. Die Schriftgelehrten hatten immer irgendeine Sache im Hinterkopf. Wenn er durchs Land ging oder durchs Ehrenfeld, schon wieder war was. Ob es der Sabbat war, was es war. Sie waren immer hinter ihm her. Anders war es doch mit den Jüngern. Die sagten, Herr, kannst du uns nicht Klarheit schenken? Da nahm er sie beiseite und sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den anderen nicht. Und als er dann so vom Nacken bis an die Hacken den Schriftgelehrten gab, in Matthäus 23, ihr wisst ja, das ist ja die Geißelung der Schriftgelehrten dort, wie der Herr sie immer wieder so auch anspricht, als das, was sie sind, und ihnen dann Vorhaltungen macht. Nie könnte der Herr so zu einem Kind Gottes gesprochen haben, wie er zu diesen Schriftgelehrten gesprochen hat. Und denkt sogar die Juden, denen er in Johannes 8 sagen musste, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Und das war eine ganz harte Sache. Die Sprache von Abraham und von Mose und was alles sie da zu sagen hatten. Und dann sagt er, ja, Abraham hat nicht getan, was ihr tut und so weiter. Ihr kennt ja alle das Wort Gottes. Und dann holte er aus. Kommen wir zu der Ausgangsfrage zurück. Ich glaube, dass durch die Geistestaufe der Mensch das Zeugnis von Gott bekommt, dass er gläubig geworden ist, dass er angenommen wurde und dass er eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat. Durch eine biblische Geistestaufe. Du hast nicht Amen gesagt, Bruder Molz. Ich habe jetzt auf ein Amen gewartet. Bitte schön, Bruder Molz. Es ist so, wie du eben sagtest, und so wird's Bruder Brennim auch gesagt haben. Es ist natürlich mit mir so, ich muss alle Dinge zum Worte zurücknehmen, ich habe keine andere Wahl. Ich lese die Apostelgeschichte und sie bleibt das verbindliche, gültige Muster bis ans Ende. Und ich kann es mir nicht leisten, einen Ausspruch zu nehmen und ihn dann irgendwie als gegenübergestellt sehen. Ich muss alle Aussprüche, ob sie in der Bibel sind oder ob sie Bruder Brennim gemacht hat, als Ergänzung einen zum anderen sehen. Man darf nicht einen Ausspruch jetzt auf sich allein gestellt betrachten, denn dann hat man nicht das ganze Bild. Man muss also das, was zu einem Thema gesagt wurde, von allen Seiten beleuchten, von allen Seiten betrachten, von allen Seiten hören und dann sich selber die Hand aufs Herz legen und die Frage stellen, habe ich das erlebt? Ich finde in der Apostelgeschichte, dass Johannes und Petrus aus Jerusalem kamen, um den gläubig gewordenen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen sollten. Die Leute waren gläubig geworden, sie waren auch getauft auf den Namen Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob sie eine Wiedergeburt erlebt haben oder ob sie dann durch die Geistestaufe die Wiedergeburt erlebt haben. Mir soll es recht sein, ob ich durch die Wiedergeburt die Geistestaufe oder durch die Geistestaufe die Wiedergeburt erlebt habe, das spielt mir gar keine Rolle. Oder beides verschiedene Erlebnisse sind, auch nicht. Solange ich alles erlebt habe, was ich erleben muss, um an dem Tage, wenn der Herr wiederkommt, nicht an diese Erde gebunden zurückzubleiben, sondern die die umwandelnde Kraft in mir trage, die das Sterbliche in das Unsterbliche umwandeln kann. Eher und anders bin ich nicht zufrieden, und ich möchte auch, dass wir alle zwar in Gott ruhen, aber ihm dennoch sagen, Herr, wenn da etwas ist, das du mir noch geben möchtest, dann bitte tu es. Ich bin offen und bereit, es in Empfang zu nehmen. Ich meine, das ist die richtige Einstellung zu Gott. Nehmen wir einzelne Aussprüche, dann ist einmal die Seite beleuchtet, einmal dieses Thema und so weiter. Nein, wir müssen alles ausgewogen betrachten, und dann haben wir das Gleichgewicht durch die Gnade und Hilfe Gottes. Wir haben ja im Einleitungswort gehört, der Glaube kommt aus der Predigt. Damals ist über Geistestaufe gar nicht gepredigt worden. Die Leute wurden gläubig und wurden geistgetauft, wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich möchte gar nicht fragen, weil es sich nicht geziemt. Aber ich bin davon überzeugt, dass einige hier dennoch darauf warten, von Gott mehr zu empfangen. Wirklich eine Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Da kann ich wieder Bruder Brenham zitieren. Wir können uns mit 30 Mann hier aufstellen und jeder könnte ihn zitieren. Und wahrscheinlich fiele ihm etwas anderes ein. Ich habe ein Band über die Fragen und Antworten und hat es so deutlich gemacht, dass es zwei verschiedene Erlebnisse sind. Er hat ein Beispiel gebracht von einem Krug, der verschmutzt daliegt, der dann aufgenommen wird, der also gerettet wird und der dann unter das Wasser getan, der sauber gespült, der gewaschen wird, der blitzeblank ist. Und er sagt, aber der Krug ist zwar gereinigt, er blinkt, er ist wie neu, aber er ist nicht gefüllt. Und dann sagt er, es sei denn, er wird gefüllt, sonst ist er nicht im Dienst, sonst steht er dort nur. Aber wenn er gefüllt wird, dann wird er in den Dienst genommen. Und das scheint so zu sein. Durch die Wiedergeburt werden wir Gefäße, wir werden wiedergeboren, wir sind Söhne und Töchter Gottes, haben ewiges Leben, ohne Frage, ohne Zweifel. Ja? Aber wenn dann der Geist in dieses Gefäß kommt, um es dienstbar zu machen, zum Aufbau der Gemeinde des lebendigen Gottes, dann ist es wieder die Erfüllung von 1. 112. Ist nur ein Herr, aber viele Dienste, ein Geist, viele Gaben, ein Gott, aber mancherlei Dienstleistungen. Und an jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Nicht? Wir könnten da sehr tief hineingehen, aber lasst uns beten, dass Gott uns alles schenkt, was wir benötigen.